Willkommen in der Sendereihe Philosophische Brocken. Mein Name ist Hakan Gürses. Ich bin Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie der Universität Wien. Die heutige Sendung trägt den Titel Kritik und 68. Mein Gast ist Alex Demirovic. Alex Demirovic wurde in Darmstadt geboren. Er promovierte in Philosophie, habilitierte sich in Politikwissenschaft, war lange Zeit Mitarbeiter am Institut für Sozialforschung und hatte verschiedene Vertretungs- und Gastprofessuren, darunter auch in Wien. Derzeit lehrt Alex Demirovic an der TU in Berlin. Er ist ein profunder Kenner der kritischen Theorie der Frankfurter Schule und befasst sich seit längerem mit Modellen, mit verschiedenen Richtungen kritischer Gesellschaftstheorie. Ich habe das folgende Gespräch mit ihm zwischen zwei Tagungen geführt und aufgezeichnet. Zwei Tagungen, die beide im vergangenen Monat in Wien stattgefunden haben und an denen er als Vortragender teilnahm. Die erste Tagung trug den Titel The Art of the Critic und die andere 2, 3, viele 1968 Deutungen und Umdeutungen. Obwohl das Gespräch zuerst geplant war über den Kritikbegriff, wurden diese beiden Themen, ja wohl durch meine Fragen auch und durch diese Tatsache, dass Alex Demirovic eben ein paar Stunden später auf dieser Tagung reden sollte, nämlich über 68, da wurden eben diese beiden Themen Kritik und 68 von uns zusammengeführt. Die Musik, die Sie zwischen den Gesprächseinheiten hören werden, ist zum Teil, nach Wunsch von Alex Demirovic, aus Alban Bergs Lulu Suite und zum Teil, nach meinem Wunsch, nach meiner Wahl, von Georg Kreisler. Diese Sendung können Sie auf der Website Philosophische Audiothek als Audiodatei herunterladen unter http://audiothek.philo.at. Ich habe das Gefühl, dass wenig über den Modus, über die Form, über den weiteren Weg der Kritik gesprochen wird. Das heißt, der Kritik, die die 68er-Generation entfaltet hat. Kann Kritik nur an ihren Folgen, Konsequenzen gemessen werden oder beurteilt werden?
Also darf ich vielleicht, bevor ich direkt auf diese Frage antworte, die letztgenannte, nochmal zu dem aktuellen Anlass was sagen, weil das ist ja ein historischer Gesichtspunkt, aber der berührt ja auch die Frage der Kritik selbst. Warum ich 68 für ein Schlüsseljahr finde in der deutschen Nachkriegsgeschichte, das hat ja doch damit zu tun, dass der Nationalsozialismus nicht nur diese unvorstellbaren Verbrechen, ja, also der rassistischen Vernichtung von so vielen Menschen betrieben hat und nicht nur so die Vernichtung so vieler Menschen durch Kriegsführung, sondern dass der Nationalsozialismus ja auch ein ganz wesentliches Ziel hatte, nämlich die Ausrottung jedes kritischen Gedankens und seiner Vertreter. Also das heißt, die sozialdemokratische, die sozialistische, die kommunistische Tradition zu vernichten. Und das ist doch ein wesentlicher Zusammenhang. Und die deutsche Geschichte, und ich denke, das gilt in etwas modifizierter Weise auch für Österreich, die deutsche Geschichte ist ja dadurch gekennzeichnet, also seit dem Zweiten Weltkrieg, dass ja genau die Menschen, die in den 20er Jahren kritische Gedanken entwickelt haben, also eine sehr feinfühlige, sehr komplexe Art der Gesellschaftstheorie, der Kritik der sozialen Verhältnisse, dass diese Menschen vertrieben wurden oder vernichtet wurden, ermordet wurden und dass es ja verhindert hat, dass dann, das müssen wir doch auch als Verlust sehen, dass in den 30er Jahren und den 40er Jahren Menschen nicht in diesen Gedanken, im Geiste dieser Gedanken sich bilden konnten, entwickeln konnten, sondern dass, weil Menschen, die so gedacht haben, vertrieben wurden, es nicht unterrichten konnten, diese Gedankenwelt sich nicht entwickeln konnte, nicht Verbreitung finden konnte, sondern was wurde mit den Jugendlichen gemacht? Die wurden auf Sportfestivals gejagt, die wurden in den Arbeitsdienst geschickt, die wurden in den Krieg geschickt und haben dann Menschen ermordet oder haben dann dort an der Front jahrelang in der Langeweile der Etappe oder des militärischen Stillstands da vor sich hin vegetiert, ja, um dann, als sie zurückkamen, ein zerstörtes Land wieder aufzubauen. Und das heißt, für das kritische Denken und für die Frage der Kritik der sozialistischen Perspektive einer versöhnten, einer freien Gesellschaft wurden viele, viele Jahre und Jahrzehnte verschenkt. Mhm. Und das 68 war der Zeitpunkt nach dem Zweiten Weltkrieg, wo viele Jugendliche entdeckt haben. Ja, und das war ein unglaubliches Bildungserlebnis, dass die eigenen Erfahrungen mit der Schule, mit dem Elternhaus, mit der Kultur, dass man gesehen hat, es gibt in der deutschen Geschichte eine Tradition, die es uns erlaubt, das zu verstehen und zu denken, was wir gespürt haben, dass die Schulen, die Justiz, die Politik, ja, etwas ist, was leugnet, verleugnet, dass es eine Tradition gibt, die ganz etwas anderes beinhaltet. Und 68 war eine Wiederentdeckung dieser Geschichte. Wir haben diese Bücher neu aufgelegt, die wurden aus den Archiven geholt. Wir haben mit diesen Menschen, die vertrieben wurden, Gespräche geführt. Wir haben Kommunisten, die im Widerstand waren, die leugnen mussten, dass sie im Widerstand waren. Mit diesen Menschen haben wir, die 30 Jahre älter waren oder 40 Jahre älter, mit diesen Menschen haben wir Gespräche geführt, die wurden eingeladen und die haben zum ersten Mal nach 20, 30, 35 Jahren konnten sie überhaupt wieder offen sprechen, konnten Respekt finden für das, was sie getan haben. Weil vorher wurden sie als Verräter, als Landesverräter, ja, betrachtet und charakterisiert. Und das muss man sehen. Das hat natürlich aber auch für die Frage, und dann bin ich bei deiner Frage, des Problems der Kritik eine enorme Bedeutung gehabt. Und deswegen konnte Foucault ja dann im Rückblick sagen, seit Mitte der 60er Jahre ist in den europäischen Gesellschaften wirklich etwas aufgebrochen. Alles konnte kritisiert werden, ja. Nicht nur Kleinigkeiten, ja, dass man sagt, ja, also wie der sich verhält oder diese politische Maßnahme. Nein, es konnte kritisiert werden, was tun wir? Gefängnisse, Psychiatrien, Krankenhäuser, die medizinische Praxis, die Schule, der schulische Unterricht, die Art, wie wir leben, die Art, wie wir uns selber führen, wollen wir so leben? Das alles konnte kritisiert werden. Und vor allen Dingen, in welcher Perspektive wollen wir leben? Und das war etwas, dieser Aufbruch zu etwas ganz Neuem und zu sehen, da gibt es eine lange Geschichte und unsere Gesellschaften haben diese lange Geschichte unterdrückt. Sie haben die Menschen vertrieben, ermordet und haben uns den Zugang zu dieser Geschichte verstellt. Und deswegen ist 68 aus meiner Sicht und für mich so bedeutend, dass ich sage, wir konnten uns eine Geschichte wieder erobern.
Ist es gerecht, erstens einmal, Kritik nur an diesen, sagen wir, institutionellen Erscheinungsformen, an den Folgen, institutionellen Folgen, Konsequenzen zu messen? Weil letztendlich sehen wir heute, wenn wir rückschauen, ich würde sagen zwei Dinge. Erstens einmal, das, was wir heute an Veränderungen in der Gesellschaft haben und eine Gruppe von Leuten, die man zu den 68ern zählt, meint, das sind Errungenschaften, die ohne uns nicht möglich gewesen wären. Und dann gibt es die andere Seite, die sozusagen das Ganze zu sehr auf diesen langen Marsch durch die Institutionen quasi herunterbricht und sagt, ja gut, die Leute haben vielleicht begonnen, aber diejenigen, die gesehen haben, es geht nur durch diesen langen Marsch, haben es kapiert und heute sind sie gewissermaßen an der Macht selbst. Und Leute, die es nicht gesehen haben, sind sozusagen bei RAF oder RAF geendet. Jetzt meine Frage, in Anschluss sozusagen an dieses Verständnis, hat die 68er Generation oder diese Bewegung oder Bewegungen etwa einen neuen Modus der Kritik hervorgebracht?
Ja. Ja, mit großer Entschiedenheit will ich das befürworten, aber behalt die Frage nochmal im Sinn, um mich dann daran zu erinnern, weil ich will erst gerne was zu dieser Generation sagen. Weil du hast deine Frage ja damit begonnen, dass du gefragt hast, ist das gerecht? Ja, und ich finde, Kritik hat keinen Grund, sich an Gerechtigkeitsprinzip zu halten, weil sie sich dann selber beschränken würde. Kritik hat die Aufgabe, in ihrer eigenen Logik radikal zu sein. Und das heißt auch, sie darf keinen Respekt haben und sie darf sich nicht begrenzen durch die Auflage oder Selbstauferlegung von Maßstäben, die sie begrenzen würde, oder beschränken würde. Das ist ja genau die Kritik aus meiner Sicht, die Foucault an Kant geäußert hat. Dass Kant die Aufgabe der Aufklärung verschoben hat hin zum Problem der Erklärung oder des Philosophierens über die Grenzen der Erkenntnis. Und damit hat er genau der Kritik eine Grenze auferlegt, die der Logik der Kritik selbst widerspricht. Das ist der erste Gesichtspunkt. Der zweite Gesichtspunkt, ich finde, man soll nicht über die Generation von 68 sprechen, weil das ist keine einheitliche Gruppe. Ja, also ich selbst muss sagen, man kann das ja auch ein bisschen biografisch vielleicht deutlich machen. Ich selbst war in mancher Hinsicht, glaube ich, ein ausgesprochen braver und vielleicht sogar spießiger Schüler. Ich war nicht, also 68 war ich 16 Jahre alt, ja. Und dann würde ich sagen, ich war nicht der aus den bürgerlichen Bahnen ausbrechende Jugendliche. Ja, ich habe keine Drogen genommen, ich habe keinen Alkohol getrunken. Ich fand die Rolling Stones und die Beatles eher ein bisschen langweilig, ja. Aber was mich fasziniert hat, war Nietzsche zu lesen, Marx zu lesen, Marcuse zu lesen, Adorno zu lesen. Das war brav. Ja? Viele meiner Freunde, die haben mit Drogen experimentiert, mit Gedichten, die sind schon dann mit dem Rucksack ja durch die Welt gefahren. Das habe ich dann aber auch gemacht. Ich war dann 6 Wochen in der Türkei. Wir hatten untereinander viele Konflikte und viele derjenigen, die dann in die Institutionen gegangen sind, die sind diejenigen, die ich auch als 68er, als Jugendlicher, als braver Jugendlicher schon kritisiert und irgendwo auch verachtet habe, weil ich gesehen habe, das sind die Mächtigen und die Angepassten von morgen. Und wir waren ja trotzdem auch damals nur eine kleine Minderheit. Die meisten Jugendlichen oder die meisten Studenten, das muss man doch klar sehen, die haben doch völlig normal ihr Studium absolviert. Die haben das alles nur für lächerlich gefunden, ja, und hatten das Gefühl, na ja, wir hindern die doch eigentlich daran, einfach brav ihr Studium, ihr Abitur, also ihre Matura zu machen und fertig, ja. Das ist das eigentlich Interessante, dass bei so viel Stabilität diese kleine Bewegung, am Ende ja eine kleine Bewegung, so viel Veränderung bewirkt.
Ich kannte ihn, da war er noch ein Kämpfer, mit Idealen und schlank. Er sagte, dass er einiges nicht wisse und dass er seine Zukunft nicht vermisse. Und dass die ganze Welt von innen stank und spuckte aus vor jeder Bank. Er öffnete die Augen und war tapfer, es war ihm peinlich zu ruhen. Er hatte keine Freunde, nur Genossen, er hätte gern den Kiesinger erschossen und wollte das auch immer wieder tun. Er tat es nicht, das weiß man nun. Er ließ die Leute stehen, doch keinen ließ er gehen. Er kannte sich mit Handgranaten aus. Er hasste Polizei, hielt sich von Ehrgeiz frei und wusste die Vergangenheit voraus. Ja, ich kannte ihn, da war er noch ein Kämpfer und sah ihn gestern beim Tee. Er sprach mit ein paar Herren von der Osse und hielt die Sekretärin an der Flosse. Und plötzlich sah er mich aus ferner Höhe. Er rief Hallo und ich Adieu.
Anknüpfend an deine Überlegung vorhin, wird Kritik vom Ergebnis her gerechtfertigt? Will ich sagen, deswegen habe ich das auch vorhin so sehr versucht zu betonen. Also ich würde sagen, nein, man soll Kritik nicht am Ergebnis orientieren. Wir müssen das Risiko eingehen, dass eine Kritik auch in eine Sackgasse führt oder etwas bewirkt, was wir dann für falsch halten. Ja, und natürlich kann man sagen, ja, eine Kritik, die in dieser Weise geäußert wird, vor einer solchen Kritik kann man warnen. Das finde ich, weil es gibt kluge Menschen und die können sagen, ja, die Kritik, wenn sie so geäußert wird, impliziert sie etwas Bestimmtes, etwas Problematisches. Aber die Kritik ist etwas Praktisches. Kritik ist Handgemenge. Mhm. Kritik bedeutet, dass man nicht alles glaubt, weil man nicht weiß, ob die Person, die jetzt sagt, ja, diese Kritik führt zu dem und dem, dass man dann denkt, ja, aber diese Person will vielleicht verhindern, dass man überhaupt kritisiert. Also die Kritik muss selbst auch Wege finden und muss sich auch korrigieren und korrigieren lassen im Handgemenge. Das kann manchmal tragisch enden. Also ich will nicht für tragische Situationen plädieren, aber das hat man nicht in der Hand. Ja? Und das ist, ich meine, am Ende zielt meinem Verständnis nach Kritik ja darauf, dass man überhaupt das menschliche Zusammenleben dorthin bringt, dass man sich gar nicht mehr in tragische Situationen verwickeln muss. Ja, dass Menschen verletzt werden, getötet werden. Das ist ja ein Ziel der Kritik. Kritik ist etwas Scharfes, aber Kritik will auch Versöhnung. Mhm. Ja, dass am Ende der Kritik es möglich ist, dass Menschen friedlich und gut miteinander zusammenleben. Mhm. Ja, aber viele wollen das nicht. Und deswegen muss Kritik in aller Freiheit und in aller Schärfe auch geübt werden. Mhm. Ja? Ja, also ich glaube, dass mit 68 wirklich ein neuer Modus der Kritik eingesetzt hat. Und zwar, ich glaube, in zwei Hinsichten. Ich glaube, in einer Hinsicht ist der Umfang dessen, was uns als Gegenstand der Kritik plötzlich überhaupt sich geöffnet hat, also der Horizont dessen, was kritisierbar wurde, das war ein, wenn man es mal so formulieren will, ein 360-Grad-Horizont. Denn wir haben plötzlich erkannt, und nicht nur plötzlich erkannt, weil es hat ja viele Intellektuelle gegeben, die das auf kluge Weise fortgesetzt und aufgegriffen haben, dass es nicht nur eine Kritik der ökonomischen Verhältnisse ist, sondern auch eine Kritik der familiären Verhältnisse, der Art und Weise, wie wir genötigt sind, eine bestimmte Form von Beziehung einzugehen, von Sexualität einzugehen, Konventionen einzugehen, wie wir arbeiten, wie unser Alltag organisiert ist, wie wir wohnen, wie wir mit der Natur und der Umwelt umgehen. Also wie wir als Kind sind, wie wir denken, was unsere Zukunft als alte Menschen sein wird. Das alles stand in Frage. Die Institutionen, in denen wir leben oder auf die wir uns wie selbstverständlich beziehen, die Gerichte, die Gefängnisse, die Krankenhäuser, die Gesundheitsversorgung, das alles, das war ein ganz großer Bereich. Mhm. Ja, aber damit tauchte dann auch auf, ja, was war denn eigentlich Kritik vorher? Was ist denn Aufklärung vorher gewesen. Mhm. Und dann fängt man an zu überlegen, dass die Aufklärung zu eng war, zu begrenzt war. Man hatte die Hoffnung, was Foucault, aber auch Adorno ja immer eigentlich stärker Foucault, aber im selben Geiste immer wieder betont hat. Man hatte vorher die Hoffnung oder die Erwartung, man ändert die ökonomischen Verhältnisse. Das gilt sowohl für Marxisten wie für Modernisierungstheoretiker. Das kann man ja auch, wenn man heute sich das ansieht, ne, man denkt, ja, mehr freie Marktwirtschaft in der Türkei und dann lösen sich viele andere Probleme. Aber das stimmt ja genau nicht. Ja? Und das war genau die Vorstellung, wo Foucault immer wieder gesagt hat, ja, man denkt, man ändert die Produktionsverhältnisse und dann kommt die Freiheit in allen anderen Hinsichten auch. Nein, und dann kam der Gulag, dann kam die Zwangspsychiatrie, ja, der Dissidenten. Dann, und dasselbe haben wir ja auch ja, in freien Demokratien, ja, dass man zwar alles denken darf, aber dann kriegt man keinen Arbeitsplatz dafür, ja, und dann kann man sagen, denk frei, aber guck, wo du langkommst, ja, also die Freiheit nützt einem gar nicht immer was, weil man dann eben nicht weiß, wie man überlebt. Diese Art, sich darüber Gedanken zu machen, was machen wir im Namen der Aufklärung, was machen wir im Namen der Kritik, reicht es, und da sind wir bei der Ethik der Kritik, die du vorher schon angesprochen hast, wir wissen natürlich nicht, was wir mit unserer Kritik vielleicht falsch machen werden. Aber wir wissen, dass wir auch kritisch über die Kritik nachdenken müssen. Mhm. Diese Art von Selbstreflexion, die finde ich, die ist neu. Mhm. Ja, dass wir nicht einfach sagen, so, ich weiß, in die Richtung entwickelt sich die Weltgeschichte und wenn ich nur einfach so handle, dann geht das schon. Mhm. Also wir sind nicht mehr naiv im Verhältnis zum kritisierten Gegenstand, sondern wir beziehen auch uns selbst ein als Kritiker, die in diesem Prozess etwas bewirken oder nicht bewirken.
Irgendwo sagt Foucault zu dieser Frage Widerstand und Macht eben auf die Frage hin, warum man Macht eben immer von den Endformen her, nämlich von der Form des Staats her, das jetzt kritisiert hat und da eben etwas kritisch, merkt er an, dass es durchwegs Momente geben kann in der Geschichte und gegeben hat auch, wo sozusagen die verschiedensten Formen der Mikromacht einer Ballung sozusagen erfährt. Und dann meint er, dass ja, das kann man durchaus als Staat bezeichnen. Aber als Gegenpart würde man dann, wenn man den Widerstand auf diese Weise durchorganisieren würde, könnte man von einer Revolution reden.
Ja.
Also nur in diesem Sinne ist es, ich glaube, das ist wirklich die einzige Stelle, wo so von einer Revolution die Rede ist bei Foucault. Jetzt eben die Frage, die mich beschäftigt, war vielleicht 68 auch so ein Moment, von einem Ballungsmoment der Kritik reden kann. Also es ja. war sicher ein Modus, dass man anders gedacht hat über bestimmte Dinge, da bin ich auch sehr bei dir, nämlich über die Kritik, über die Möglichkeiten der Kritik anders gedacht hat und über das Objekt der Kritik, ja vielleicht auch über das Subjekt,
ja.
Aber auch, ja, es war diese gewaltige Ladung, es war dieses sich zusammenballen der kritischen Funktionen, der kritischen Diskurse, der kritischen Haltungen etc.
Ja, also ja, da kann ich dir wirklich direkt recht geben und zustimmen, das ist genau so, ich würde das auch so sehen, dass deswegen ist auch für die Beschreibung oder für das Verständnis dieser Prozesse dann im Poststrukturalismus ein Begriff wie Verdichtung entwickelt worden, ja, um genau diese Übertragung einer Energie, also die Durchdringung vieler einzelner und vorher völlig getrennt gehaltener Lebensbereiche, deren, wo man sagen kann, in jedem dieser Bereiche gibt es Spannungen und Gegensätze und jetzt wird die Energie so übertragen, also durchaus ganze wie im psychoanalytischen Sinne bei Freud, dass jetzt ein Verhältnis, sich mit der Energie von ganz vielen anderen Konflikten immer weiter auflädt und das zu einer enormen Energieverdichtung, ja, führt in diesem Bereich, ja, also wo man sagen kann, aus allen gesellschaftlichen Kapillaren kommen gewissermaßen die Dissidenz, die Opposition, der Wunsch nach Veränderung, nach neuen Lebensformen und verdichtet sich, ja, in, und verbindet diese Lebensformen so, dass dann das ineinandergreift, die Musik, die Alltagsgewohnheit, das Freizeitverhalten, wie man wohnt, wie man lernt, was man lernt, alles das, die Arbeit, wie Leben und Arbeit neu gefügt werden soll, das Verhältnis zwischen Männern und Frauen oder die Möglichkeit, als Schwule, als Lesben zu leben. Ja, also das alles hat sich so zu einem einzigen Knoten, ja, zu einem Energiemoment zusammengezogen, verdichtet. Und was uns seitdem beschäftigt, theoretisch, also nicht jetzt alleine mich, sondern viele andere, dass wir dieses Moment, also was griechisch als Kairos bezeichnet wird, dass wir versuchen zu verstehen, also im Begriffen der Hegemonie, der Verdichtung, der Artikulation, also wenn man jetzt also an Laclau und Chantal Mouffe denkt, dass wir versuchen, Begriffe dafür zu entwickeln, weil ein solcher Begriff wie Revolution irreführend ist. Ja, weil es zu intentional gedacht ist und so, wie kann man sagen, auf einen Entscheidungsmoment. Und eigentlich ist das, was uns theoretisch interessiert für das Verständnis von Dissidenz, von sozialen Prozessen, wie kommt es zu einer solchen Verdichtung? Und das ist natürlich dann auch ein Gegenstand sozialer Prozesse und auch der Herrschaftsanalyse, weil umgekehrt, und das ist ja in dem, was du sagst, auch schon angesprochen, umgekehrt ist es natürlich so, dass ein Teil von Herrschaft darin besteht, genau die Streuung dieser Energieströme aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Kapillaren dürfen nicht, also wenn man sich das so vorstellt, dass man denkt, na ja, Erdöl ist ja in vielen Kapillaren oder Wasser ist in vielen Kapillaren in unterirdischen Strömen. Aber man kann Erdöl nicht fördern, wenn es zu verteilt und zu verästelt ist. Und so ist es auch mit Opposition. Opposition muss zusammenlaufen aus vielen Kapillaren. Und man kann es gut, man muss versuchen, diese vielen Kapillaren, Tendenzen, kleinen Strömungen sehr verstreut zu halten, ja, weil man dann, weil genau dieses Momentum, dieser Kairos nicht entsteht, ja, und das ist etwas, von dem ich denke, darauf zielt Kritik. Kritik zielt nicht nur darauf, die einzelnen Phänomene oder die einzelnen Vorgänge zu thematisieren, zu skandalisieren, zu problematisieren, sondern Kritik ist auch etwas, was mit dem Ziel verbunden ist, zusammenzuführen. Ein ökonomisches Ausbeutungsverhältnis oder eine Finanzmarktspekulation in Getreide, die Auseinandersetzung mit der Hungersnot in Haiti oder Ruanda, und dann aber auch die Waffenlieferungen an die Elfenbeinküste. Und wer gewinnt in der Industrie und bei den Banken bei uns? Und das fügt sich zusammen. Und die Kritik zielt darauf, diesen Zusammenhang herzustellen. Und zwar nicht abstrakt, theoretisch, sondern als ein erfahrenes Moment. Ja, als ein Moment, in dem man sagt, dieser Zusammenhang muss aufgelöst werden. Es darf so nicht weitergehen. Die Kritik ist, glaube ich, das heißt ja unterscheiden, feststellen, unterscheiden. Man sollte auch die Kritik nicht überschätzen. Mhm. Ja, die Kritik, also richtig, die Kritik ist eine Haltung, ein Argumentieren, ein Analysieren, also die Dinge klarlegen. An diesem Punkt gibt es für mich auch durchaus eine Differenz zur kritischen Theorie, der ich mich ja sehr verpflichtet fühle, dass ich sagen würde, doch, die Kritik muss auch den Raum öffnen und sie öffnet den Raum, aber die Kritik wird an einem bestimmten Punkt nicht ausreichen, nämlich wenn es darum geht, einen Willen zur Zukunft zu entwickeln. Also das, was Gramsci nennt, einen kollektiven Willen zu entwickeln. Ja, also das teile ich jetzt, weil sie ja auch auf der Konferenz gesprochen hat mit Chantal Mouffe. Also die Idee, ich würde das nicht so emphatisch wie Sie alles an den Begriff der Politik knüpfen. Ja, so, das ist mir zu schmal, zu einseitig. Also weil dieser Prozess kann in der Kunst stattfinden, der kann in der Bildung stattfinden, also in der Theorie, also da gibt es viele Möglichkeiten, die Zukunft zu entwickeln und zu denken. Aber die Kritik ist die Form, wie diese Zukunft intelligibel wird, denkbar wird, den Gegenstand von Zukunft erkennbar macht. Ja, aber die Kritik hört da nicht auf. Ja, und also der Unterschied zur kritischen Theorie besteht darin, dass Adorno eigentlich, weil er befürchtet hat, es kommt die verwaltete Welt und alles verschließt sich im Horizont einer vollständig durch Macht und Herrschaft organisierten Welt, war für ihn Kritik die einzige Form von emanzipatorischem Handeln. Ich glaube, dass wir diese Vorstellung schon seit langem und heute so nicht mehr verteilen und vertreten sollten und plädiere deswegen auch dafür, ja, es geht darum, es geht um die Auseinandersetzung oder aus meiner Sicht geht es um die Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Zukünften. Mhm. Ja, und Kritik ist eine Form, eine emanzipatorische Zukunft vorzubereiten und öffnet den Raum für die Bildung eines kollektiven Willens, der andere Zukünfte möglich macht, als die, die uns der Neoliberalismus, der Kapitalismus zur Verfügung stellt. Mhm. Denn jetzt entscheidet über die Zukunft, entscheiden ganz wenige Unternehmen, also ich meine, die Zeitschrift Kapital, also eine deutsche Managerzeitschrift, die sagt, in Deutschland werden die Entscheidungen, die relevanten, wirklich relevanten Entscheidungen von 600 Personen getroffen. Und die befragen wir jedes Jahr. Da muss man kein Marxist sein. Ja, also vielleicht würde man als Marxist auch sowas gar nicht sagen, weil es auch ein bisschen blöde ist zu denken, dass nur 600 Menschen die alle relevanten Entscheidungen treffen. Und das ist so ein bisschen machtarrogant geredet. Aber es sagt etwas, nämlich, dass die Zukunft im Wesentlichen von nicht demokratisch festgelegt wird, von vielen, von uns allen, sondern von wenigen. Mhm. Und die Kritik will das ermöglichen und dafür einen kollektiven Willen vorbereiten. Aber die Kritik reicht an dem Punkt nicht aus. Mhm. Ja?
Lindsay Fraser meint, eine kritische Theorie ist dann kritisch, wenn sie sich mit einer sozialen, oppositionellen Bewegung identifiziert. Mhm. Kritik wurde, sagen wir, traditionellerweise von einer Distanz her definiert. Der Intellektuelle, der eben diese Stelle des Nirgends oder Nirgendwo einnimmt und von dort aus über die Gesellschaft redet. Also der Intellektuelle sozusagen, man würde sagen, ja, der Moderne oder Vormoderne sogar gewissermaßen. Dann haben wir Michael Walzer, der meint eben, die kritische Distanz ist eine Frage von Zentimetern. Also sozusagen genau. Auch sehr nach Augenmaß. Also irgendwo in einem kleineren Text sagt er ja auch, neben Mut und Mitleid gehört einem guten Kritiker vor allem eben ein gutes Augenmaß sozusagen als Eigenschaft dazu. Wie ist dieser kollektive Wille ausgehend jetzt von dieser Distanzproblematik zu verstehen?
Ja, das ist eine gute Frage und schwierig. Also, ich schwanke dabei selber, glaube ich, ein bisschen. Also, ich, immer wenn ich Nancy Fraser lese, finde ich das bewundernswert, dass sie das so sagt. Ja, weil das würde man in Deutschland oder vielleicht auch in Österreich in dieser Form nie sagen dürfen oder können, dass man theoretisch argumentiert im Namen und für eine soziale Bewegung. Sie macht das. Sie sagt, ja, ich bin Philosophin und ich argumentiere im Namen der Frauenbewegung, einer sozialistischen Bewegung, ja, also da ist sie, ja, und nimmt das so selbstverständlich in Anspruch. Wir als feministische Sozialistinnen müssen in dieser Weise denken. In Deutschland würde man damit sowieso sofort Berufsverbot bekommen. Ja, also in den USA mit dem eher marktradikalen Universitätssystem kann man ganz unideologisch sein. Nancy Fraser ist weltberühmt, dann kommen die Studenten und zahlen Gebühren und dann hat sie das Recht, das auch im Wissenschaftsbereich die Freiheit dafür in Anspruch zu nehmen. Das ist der ironische Aspekt daran. Ernster ist, ob ich es richtig finde, überhaupt in dieser Weise parteilich zu sprechen. Aus meiner Sicht ist es so, dass die Parteilichkeit der wissenschaftlichen Argumentation und der theoretischen Arbeit nicht durch solche Bekenntnisformeln geprägt sein sollte. Das hat nichts mit Ortlosigkeit oder einem Nirgendwo, einem Nichtort der Kritik zu tun, sondern ich meine, dass Kritik sich, und da bin ich wirklich, glaube ich, sehr orthodoxer Foucaultianer, die Kritik ist die Kritik befindet sich, bewegt sich als Haltung auf dem Feld des Wahrsagens. Es ist ein eigenes Feld der Auseinandersetzung und eine eigene Form der Parteilichkeit. Das ist ein Ort. So. Und dann würde ich sagen, die Kritik, warum nicht Nancy Fraser und warum nicht Michael Walzer? Weil ich meine, sie sind an diesem Punkt argumentieren sie praktisch identisch. Mhm. Die Kritik kann in Sympathie, in Nähe zu sozialen Bewegungen argumentieren. Aber sie macht es aus freier Entscheidung im Sinne des Wahrsagens. Mhm. Die Kritik muss aber auch sich den Raum frei halten, für etwas völlig Neues zu sprechen. Mhm. Eine der schlimmen Erfahrungen, die wir haben in der Geschichte der Arbeiterbewegung, aber auch in der Geschichte der neuen sozialen Bewegung, ist der Instrumentalismus. Mhm. Man darf nicht weiter denken als das, was von den Politikern dieser Bewegung verlangt wird. Mhm. Die Wahrheit zu sagen, wird zu einem Instrument dieser Bewegung. Und das darf uns nicht passieren. Mhm. Umgekehrt, also mit Gramsci zu sprechen, und Foucault hat es in ähnlicher Weise formuliert, es ist eine zentrale Aufgabe, die Wahrheit zu sagen. Nicht die Wahrheit im Sinne von, das sind die Gesetze der Gesellschaft und nur wir kennen die und man muss deswegen in dieser und keiner anderen Weise handeln. So meine ich das nicht. Sondern es ist eine Verpflichtung, für die Wahrheit einzutreten, wie immer diese Wahrheit aussieht. Aber weil das ist ein Terrain eigener Konflikte, dann kann man nicht vorher wissen, was die Wahrheit ist. Aber die Wahrheit muss ein eigenes Recht haben gegenüber jeder Form von Politik. Und sie muss das Neue denken können, ja? Also im Namen von etwas sprechen können, was es noch gar nicht gibt, von dem wir noch gar nicht wissen, dass es es gibt. Und so trägt sie auch zu einem kollektiven Willen bei. Einem kollektiven Willen, der im Entstehen ist. Ja? Also der sich überhaupt neu bildet. Nicht im Namen eines kollektiven Willens, der sich in seiner Gewissheit schon hat.
Ich sitz schon lang im Kabarett und singe Lieder, wie eine mutige, doch alternde Soubrette. Und diese Lieder hören die Leute immer wieder, und der Flieder blüht im nächsten Mai genauso violett. Ich singe lächelnd, denn ich denke an die Pause. Die Leute lächeln, denn sie wollen mich gern verstehen. Dann ist die Vorstellung vorüber und ich sause, und zu Hause fällt mir ein, es ist schon wieder nichts geschehen. Denn sehen Sie, so ist das Leben. Man setzt sich, doch man setzt sich stets daneben. Irgendwer drüben treibt etwas, meldet sich, aber zu leise für mich. Ich seh die Kinder und den Gottesmann im Grünen. Ich seh den Leutnant und die Tänzerin im Schnee. Sie blinzeln rhythmisch in der Sonne wie Maschinen, aber ihnen ist es vollkommen egal, dass ich sie seh. Ich seh sie spielen und ermüden oder schwanken. Sie sehen auch mich, wenn ich nicht Angst hab und entflieh. Ich würd ja gerne mit den Allerbesten zanken, doch sie danken und verschwinden mit der eigenen Melodie. Denn sehen Sie, so ist das Leben. Erst geht man auf den Leim, dann bleibt man kleben. Wenn einer laut um Hilfe schreit außer sich, ist er zu leise für mich. So sitz ich nach wie vor hier fest und singe Lieder und bleibe wirkungslos vom eigenen Klang berauscht. Die schönen Damen plustern eifrig ihr Gefieder auf und nieder, doch man hört mich nicht, auch wenn man höflich lauscht. Ich singe Lieder in die blau wattierte Ferne. Ich hänge Klagen an die pausenlose Zeit. So hebt ein jeder seine winzige Laterne und ich lerne, nur das Lied bleibt und die Hoffnungslosigkeit. Denn sehen Sie, so ist das Leben und dieser Schaden lässt sich schwer beheben. Andere singen ebenso, sicherlich aber zu leise für mich. Andere singen ebenso, sicherlich aber zu leise für mich.
Also die Kritik ist der Tat nicht vorrangig in diesem Sinne, sondern die Kritik ist, oder dieses Subjekt der Kritik, und sozusagen dieses kollektiven Willens entsteht genau im Zuge der Kritik.
So ist
entsteht
es.
In genau. der Bewegung, die die Kritik genau. auslöst und gleichzeitig vereinnahmt vielleicht gewissermaßen.
Worin ich mit Walzer recht übereinstimme, ist, die Kritik ist nichts Objektivistisches. Mhm. Ich bin nicht der Kritiker, der irgendwo im Nirgendwo lebt, mhm. ja, sondern die Kritik ist performativ, das ist eine Praxis. Mhm. In der Auseinandersetzung, ja, mhm. mit dem Kritisierten oder mit anderen Kritikern, mhm. denn nicht alle Kritiker wollen dasselbe, mhm. ja. Also insofern bin, und der, also ich will aber damit genau, was ich, wogegen ich mich wehre bei Michael Walzer, ist das Augenmaß und die Zentimeterdistanz, weil er ja im Prinzip sagt, ja, wir dürfen als Kritiker nur die lokalen Maßstäbe verwenden der Gemeinschaft, in der wir leben, ja, und nur das, weil alles andere ist autoritär. Und das finde ich überhaupt nicht richtig, denn wenn ich sage, es geht mir doch auch darum zu überlegen, ob diese Gemeinschaft, genau diese Gemeinschaft und diese Lebensweise, die richtige ist. Mhm. Und ich möchte genau diese Gemeinschaft und diese Lebensweise auch deswegen kritisieren, weil ich finde, wir sollten anders leben, mit anderen Menschen zusammen oder in einer neuen Kombination von Menschen. Und ich möchte auch gerne ein anderer sein, mhm. weil ich anders sein möchte, weil ich bestimmte Verhalten an mir selbst nicht mag. Weil ich bestimmte Vorurteile an mir selbst nicht mag, die ich habe, von denen ich weiß, dass ich sie habe, möchte ich anders leben, damit ich sie nicht mehr haben muss, weil ich mich selber nicht gut fühle mit damit. Und das ist etwas, was Michael Walzer gar nicht denken kann. Mhm. Ja? Und das, deswegen finde ich, ja, es geht dabei auch um das Neue. Das, was ich mir für mich selbst damit ermöglichen will.
Ja. Ja, zwei Fragen vielleicht zum Schluss, die auch gewissermaßen zusammenhängen. Erstens, Wolfgang Bons ist es, glaube ich, der das irgendwo sagt. Habe ich jetzt nicht ja. parat. Ich glaube sogar in dem Buch, das du herausgegeben hast, Modelle kritischer Gesellschaftstheorie, von vornherein, und das ist, da ist er, glaube ich, nicht ganz allein, da ist er sicher auch mit Michael Walzer auf einer Linie, weil für Michael Walzer ist Kritik letztendlich eine moralphilosophische Veranstaltung.
Also, genau.
Und Wolfgang Bons sagt auch, Sozialkritik ist normativ.
Ja.
Von vornherein. Ich höre ein wenig heraus aus dem, was du sagst, dass du das anders siehst.
Ja, das sehe ich anders, aber das ist eben auch in sich ja ziemlich kompliziert. Also eine komplizierte und lange philosophische Diskussion. Also ich habe ja eingangs schon gesagt, dass ich der Meinung bin, dass Maßstäbe, Normen, und das handelt sich ja dabei um Normen, eine Begrenzung der Kritik darstellen können. Häufig wird ja, also in der philosophischen Diskussion, das liegt am Geiste dessen, was Philosophie machen will, wird ja die Vorstellung gepflegt, dass Philosophen etwas begründen müssen. Und bevor es nicht gut begründet ist, sollte man es auch nicht tun. Das heißt, genau genommen nehmen Philosophen für sich in Anspruch, das menschliche Leben zu lenken. Aber ich bin ja Materialist und ich sehe, dass die Menschen ganz gut oder schlecht leben, auch ohne die Philosophie. Es gibt Rationalität im Handeln. Das ist der Grund, warum Michael Walzer dann die Vorstellung hat, ja, dann verzichten wir auf Begründungsdiskurse und schauen uns an, mit welchen Normen die Menschen in ihrem Alltag ihre Praxis vollziehen. Das finde ich gar kein, an diesem Punkt, kein so schlechtes Argument. Also, da muss man also klären, was meint Norm, also und normativ sein. Wir haben ja schon im Prinzip zwei kleine Bedeutungsakzente damit gesetzt. Einmal heißt, die Norm ist die Norm, also der Maßstab, an dem ich messe und indem ich Maß nehme, äußere ich Kritik. Ja? Etwas müsste 2 Meter groß sein, aber es ist nur 1,98 Meter groß. Dann ist das eine Kritik. Ja? Dann nehme ich Maß, dann habe ich einen Maßstab. Oder ich sage, ich muss es begründen. Warum will ich denn, welchen Grund habe ich, dieses Maß in Anspruch zu nehmen, dass etwas 2 Meter groß ist? Das muss begründet sein. Adorno hat, wie ich finde, eine sehr tragische, dramatische Situation vor Augen, nämlich Auschwitz. Und hat als kategorischen Imperativ, das ist ganz eindeutig gegen Kant, also wir reden über etwas Schreckliches so rational, aber das tun wir, ganz klar gegen Kant, der kategorische Imperativ ist, Auschwitz darf sich nicht wiederholen. Ja? Das ist insofern gegen Kant, weil es keine formale Bestimmung ist. Aber es heißt natürlich gleichzeitig, ist es auch ganz kantianisch gedacht, niemand anderer darf ein Instrument für mich sein. Mhm. Jedes einzelne Lebewesen ist für sich sein eigener Zweck. Mhm. Ne? Insofern auch wieder ganz kantianisch. Ja. Ja. Also, und dann gibt es in diesem Zusammenhang, dieser Überlegung von ihm ein wichtiges Argument, das er nämlich erläutert. Stellen wir uns mal kurz vor, wir würden jetzt eine philosophische Begründung für diesen Satz entwickeln müssen. Und jetzt würde eine philosophische Diskussion entstehen, die sagt, du hast es nicht gut begründet, mein Lieber. Also kann Auschwitz sich doch wiederholen. Wollen wir wirklich eine solche Diskussion? Das ist doch unvorstellbar. Und das ist das Argument von Adorno, zu sagen, Kritik ohne Norm. Mhm. Denn wenn wir eine Norm brauchen, um zu kritisieren, dann entmündigen wir uns selbst. Mhm. Und das kann man sagen, Die europäische, wenn wir das mal so machen, diesen Fetisch, das Abendland Europa, diskutiert seit jetzt 2500 Jahren über die Frage, was ist gerecht? Mehr Gerechtigkeit hat es dadurch bisher nicht gegeben. Also, das heißt, es ist gut, dass wir darüber nachdenken, aber wir sollen dieses Nachdenken nicht überschätzen. Ja? Und unsere Praxis im Auge behalten.
Eine allerletzte Frage, weil du das erwähnt hast. Du hast gesagt, ausgehend von Adorno, Adorno hatte hauptsächlich Kritik im Sinn, es gibt aber heute etwas anderes auch oder müsste etwas anderes geben. Was hattest du da im Sinn?
Also mich beschäftigt die Frage, Adorno hat ja die Vorstellung, wir sollen uns kein Bild von der Zukunft machen, wir sollen die Kritik nicht von einem Bild der Zukunft ableiten. Das finde ich richtig. Mhm. Weil wenn wir uns ein Bild von der Zukunft machen, dann legen wir die zukünftigen Menschen fest, unser Bild von der Zukunft auszuführen. Dieses Recht haben wir nicht. Wenn wir die Kritik mit Blick auf eine bestimmte Zukunft beschränken, dann beschränken wir sie eben. Ja, das finde ich auch nicht richtig. Gleichzeitig ist es aber doch so, dass wir ja, egal wie wir leben, immer die Zukunft festlegen. Ja, denn wir treffen Entscheidungen, auf welche Schule soll unser Kind gehen, wir zahlen Rente, wir zahlen Krankenversicherung, wir überlegen, in welche Technologien wir verwenden, wir geben viele Milliarden für Forschung in bestimmte Richtungen aus, ja, und wir legen die Zukunft fest. Eine der schrecklichsten Formen der Festlegung der Zukunft ist der Bau von Atomkraftwerken, weil es unsere Zukunft für 25.000 Jahre festlegt. Wer kann das verantworten? Aber es gibt Menschen, die können das verantworten. Wie schrecklich kindisch sind diese Menschen? Also, aber was wir doch tun müssen ist, wenn wir wissen, dass wir die Zukunft festlegen, dann müssen wir auch gemeinsam darüber nachdenken, wie soll diese Zukunft aussehen. Ja, wir gestalten Zukunft und wir müssen das gemeinsam entwickeln. Das meine ich mit kollektivem Willen. Denn wir haben ja, das stimmt ja bei Michael Walzer, wir haben ja Kriterien darüber, wie unsere Zukunft aussehen soll. Und wir führen diese Auseinandersetzung. Wir führen die zu wenig. Wir könnten die viel mehr führen, weil jetzt wird es an den Finanzmärkten entschieden oder in den Konzernzentralen. Die Technologieentwicklung wird entschieden von Maschinenbauern und Biotech-Unternehmen und dergleichen mehr. Und die gehen ja jetzt, die legen ja mittlerweile die Zukunft sogar der Lebewesen selber fest. Nicht nur die Art und Weise, wie wir leben, sondern die formieren ja auch im Kern Pflanzen und das menschliche Leben. Also, und da müssen wir doch hinkommen, dass wir einen kollektiven Willen ausbilden. Wie soll eine Zukunft oder mehrere Zukünfte, aber wie sollen diese Zukünfte aussehen? Mhm. Ne? Aber das meine ich natürlich nicht so, dass wir jetzt Zukunftsszenarien entwerfen, sondern dass wir eine Diskussion führen, welche Festlegung nehmen wir vor? Und wollen wir wirklich alles ausprobieren, was wir ausprobieren könnten? Wo führt uns das hin? Mhm. Ne? Und da finde ich, da ist mein Eindruck, Adorno reicht manchmal nicht, weil er diese Frage, er möchte eigentlich diese Frage so nicht gestellt wissen, weil er Angst hat vor den autoritären Bedeutungen. Und mein Argument ist genau andersrum, wenn wir diese Frage nicht stellen, dann entsteht daraus auch eine autoritäre Dynamik, weil nämlich dann ein Vakuum entsteht, in dem bestimmte Kräfte die Zukunft festlegen und nicht wir gemeinsam.
Und wir sitzen in der Kammer und diskutieren und kritisieren sozusagen nur.
Aber genau, ist es dann ganz genau. Dann wird die Kritik unverbindlich und harmlos.